Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mehr Rechtsextremisten, mehr Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund, mehr linksextremistische Straftaten mit Sachbeschädigungen, die viel Geld gekostet haben. Der Verfassungsschutzbericht 2019 ist da, über den sprechen wir hier im Update-Podcast, denn einige der Zahlen sehen nicht sehr schön aus. Warum sind da so viele Rechtsextremisten dazugekommen?
Und zwar wurde die junge Alternative und vor allem auch der Flügel in der AfD 2019 als Verdachtsfall eingestuft.
Wir ordnen die Zahlen ein hier im Podcast zum Update vom Donnerstag. Theresa Nehm aus dem Update-Team ist heute unsere Adelsexpertin, möchte ich sagen. Wobei, ja. Harry und Meghan, ist das überhaupt noch Adel?
Ich würde ehrlich gesagt sagen ja, weil Duke und Duchess dürfen die sich noch nennen, aber nicht Royal. Also sie sind nicht mehr königlich. Da gibt es einen Unterschied und das seit 100 Tagen und wir checken mal, ja, was so in 100 Tagen nicht mehr königlich sein mit den beiden passiert ist.
Und wir sprechen über den LB-Coin. Das ist sowas wie Stellar Lumens oder Ripple oder Monero oder Neo, also Kryptowährung, Krypto-Coins. Nur, dass er nicht zum Traden gemacht wurde oder irgendeine andere super tolle digitale Blockchain-Funktion eines hippen Berliner Startups erfüllt. Der LB-Coin wird von der Bank von Litauen herausgegeben und ist eine Blockchain-basierte digitale Sammelmünze. Oha, da wollen wir mehr wissen. Hört ihr hier im Podcast zum Update am 9. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
So Leute, neue Zahlen, neue hohe Zahlen. 32.080 Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen gab es 2019 in Deutschland. Fast 8.000 mehr als im Jahr davor. Das steht im neuen Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU heute in Berlin präsentiert hat. Und er hat sich dabei auch ein wenig auf die eigene Schulter geklopft.
Noch nie hat eine Regierung diese Bedrohungslage so eindeutig und klar identifiziert, wie wir das seit geraumer Zeit tun. Noch nie hat eine Regierung ein so umfassendes Bekämpfungspaket beschlossen.
Wir schauen uns diese Zahlen genauer an und wir sprechen auch über den Anstieg an linksextremistischen Straftaten. Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Also erstmal, wieso wurden 2019 so viel mehr Rechtsextremisten gezählt?
Da gibt es tatsächlich eine ganz klare Begründung für, und zwar wurde die junge Alternative und vor allem zahlenmäßig eben vor allem auch der Flügel in der AfD 2019 als Verdachtsfall eingestuft. Und über Verdachtsfälle darf und, wie er meint, soll der Verfassungsschutz auch schon berichten und deswegen gehen die Zahlen mit ein. Beim Flügel muss man hinzufügen, erstmal ist er inzwischen auch als gesichert rechtsextrem eingestuft und hat sich zumindest offiziell danach auch noch aufgelöst. Aber allein diese beiden Punkte, junge Alternative und Flügel, erklären eigentlich schon zumindest zu einem großen Teil diesen Anstieg der Zahlen.
Wie landet man eigentlich in dieser Kategorie, rechtsextrem zu sein?
Also überwiegend durch sowas. Das heißt eben dadurch, dass eine Organisation eingestuft wird und der Verfassungsschutz schätzt oder weiß, wie viele Leute dazugehören. Im Fall des Flügels ist es geschätzt, weil es keine Mitgliederdatei gibt. Aber es gibt natürlich auch irgendwelche Einzelpersonen, die sich außerhalb dieser ganz festen Organisationen bewegen. Und da ist es dann Zufall, ob der Verfassungsschutz die kennt oder nicht und damit reinrechnet oder nicht. Und eine andere Frage ist noch, wie der Verfassungsschutz darauf kommt, wie viel Gewaltbereite es gibt. Und das muss ich sagen, da bin ich auch nicht sicher, wie genau er das wirklich weiß.
2019 wurden nicht nur mehr Rechtsextremisten gezählt, sondern auch mehr rechtsextreme Straftaten. 22.300 Straftaten waren es insgesamt im vergangenen Jahr. Das sind fast 10% mehr als im Vorjahr. Was sind das denn typischerweise für Straftaten?
Eine ganz klare, einfache Antwort: Propagandadelikte. Fast 14.000 davon sind Propagandadelikte. Das heißt zum Beispiel die Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen, Hakenkreuz oder so. Das ist zwar ein großer Teil, aber in der Liste sind auch viele Sachbeschädigungen. Andere Straftaten, insbesondere Volksverhetzung, machen über 5.000 aus. Über 300 Nötigungen und Bedrohungen. Es gibt auch, und da schon alleine fast 800 Körperverletzungen, es gibt auch Gewalttaten. Aber die Zahl der Gewalttaten insgesamt ist im Bereich Rechtsextremismus zurückgegangen.
Auch bei den Linksextremisten haben die Straftaten zugenommen, sogar um 40%. Allerdings bewegt sich das alles auf einem deutlich niedrigeren Niveau. 6.500 Taten waren es ungefähr insgesamt. Was treiben die Linksextremisten so?
Auch da hat die Zahl der Gewalttaten abgenommen, wenn auch genauso wie beim Rechtsextremismus die Zahl der Gewaltbereiten interessanterweise zugenommen hat. Das clasht also so ein bisschen. Und bei Linksextremisten sind es ganz überwiegend Sachbeschädigungen mit 3.500. Der Verfassungsschutz hat im Bericht auch noch Brandstiftungen genannt mit 164. Schlägt das nicht so zu Buche. Sehr groß ist der Bereich der anderen Straftaten, wissen wir nicht, was dahinter stecken. Also das ist sehr anders verteilt als im Rechtsextremismus.
Zahlen aus dem neuen Verfassungsschutzbericht 2019, eingeordnet von Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Thema der Woche auch bei uns hier in Deutschlandfunk Nova, sogenanntes Racial Profiling, also anlassloses Kontrollieren der Polizei aufgrund äußerer Merkmale, ist verboten. Und trotzdem passiert es. Da kann sich Innenminister Horst Seehofer noch so sehr die Augen und die Ohren zuhalten. Und bei der Debatte geht es ja nicht darum, die in Deutschland doch sehr beliebte Polizei runterzumachen oder als Ganzes unter Generalverdacht zu stellen, sondern einfach um eine Studie, die den Status quo da mal aufzeigen soll. Die Studie will der Innenminister erstmal nicht. Innenminister aus den Bundesländern haben sich dieser Meinung angeschlossen. Und wir sprechen mit Jörg Radek, ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich Bundespolizei. Hallo, Herr Radek.
Ich grüße Sie, Herr Günther, hallo.
Über 80% der Menschen in Deutschland vertrauen der Polizei. Das ist eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung. Das ist natürlich eine schöne Zahl für die Polizistinnen und Polizisten. Gleichzeitig wird aber gerade viel diskutiert über Rassismus und Rechtsextreme bei der Polizei. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie die Debatte verfolgen?
Also mir und der größten Anzahl der Kollegen geht's dabei nicht gut, weil es zum Teil eine importierte Debatte ist von den USA hier zu uns nach Deutschland. Es werden Vergleiche gezogen, wo man keine Vergleiche hat, weil die US-amerikanische Polizei wird anders ausgebildet, gewinnt ihr Personal ganz anders. Also ich finde diesen Vergleich auch völlig unangemessen. Und dann stellen wir aber auch fest, dass diejenigen, die schon immer ein Problem mit der Polizei und ihrem Einschreiten hatten, dass die auf einmal die mediale Debatte bestimmen.
Wir könnten ja aber das Ganze mal durchchecken. Also die Rassismuskommission des Europarates hat den Innenministern nochmal gesagt, bitte eine Studie zum Racial Profiling bei der Polizei soll in Auftrag gegeben werden. Also zur Frage, inwiefern bei der Polizei Menschen nur aufgrund ihres Aussehens kontrolliert werden und nicht aufgrund anderer Kriterien. Wie sehen Sie das? Braucht es so eine Studie?
Also wir haben uns sehr genau mit dem Forschungsdesign dieser Studie angeschaut und haben uns dem angenommen. Also wir müssen hier ganz sauber trennen. Wenn das Forschungsziel ist, zu erforschen, ob wir ein Rassismusproblem in der Polizei in Deutschland haben, dann lehne ich so etwas ab, weil das springt zu kurz. Sich nur eine Berufsgruppe herauszunehmen und die auf ihre Rassismusvorfälle zu reduzieren. Besser ist, und so verstehe ich die Studie, die dort angeregt wird, dass man überprüft, ob es Gesetze und Vorschriften gibt, die von einem Beamten, wenn er sie anwendet, den Eindruck erwecken lassen, dass er ein Rassist ist. Und das, denke ich, halte ich für richtig, dass man hier nochmal die Gesetze auf ihre Bestimmtheit hin überprüft.
Und so ist die Studie auch gedacht? Also das würden Sie dann auch begrüßen?
Also ich finde gut, wenn man hier das Verhalten der Einzelnen, wenn man das trennt und sagt, wieso verhält sich der eine so, dass man das also entpersonalifiziert, sondern es eher in eine Struktur einbettet, in der der eine arbeiten muss.
Gibt es bei der Polizei Probleme mit Rassismus, ja oder nein?
Nein, haben wir nicht. Wir haben Einzelfälle, die mögen mittlerweile auch in eine Serie stattfinden, aber wir haben keine rassistischen Strukturen und ich würde auch nicht sagen, dass wir kein Rassismusproblem haben.
Ja, nehmen wir mal einen aktuellen Fall, wenn Sie von Einzelfällen sprechen. Gerade heute wurde ein neuer Fall bekannt. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Hessischen Landtag, Janine Wissler heißt die Frau, hat zum vierten Mal Todesdrohungen bekommen. Und die Spur führt zu einem Computer der Polizei. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Es ärgert mich. Es ärgert mich ohne Gleichen, weil so etwas ist ungehörig. So etwas beschädigt das Berufsbild der Polizei. Und wenn man feststellt, dass es ein Polizist ist, dann muss der aus dem Dienst entlassen werden. Dafür haben wir das Dienstrecht.
Können Sie das denn nachvollziehen? Also muss ein Polizeibeamter, bevor er sich an einen Computer setzt oder eine Beamtin, sich da vorher registrieren, bevor sie was recherchiert?
Sehen Sie, ich glaube, bei so einem Fall, da kommen wir mit den Datenschutzregeln und mit den Sicherheitsbestimmungen, die wir haben, kommen wir nicht weiter. Weil egal, welcher Täter das ist, ob er ein Polizist ist oder ob er einer anderen Berufsgruppe angehört, der handelt mit einem hohen Maß an krimineller Energie und der lässt sich von solchen Zugangsbeschränkungen nicht abschrecken. Und das macht sie auch besonders perfide, dass jemand sich von sowas nicht abschrecken lässt und dann eine solche Bedrohung ausspricht.
Aber einfach das dabei belassen kann es natürlich auch nicht sein. Also wie kann man denn sowas in Zukunft verhindern?
Wir müssen da, glaube ich, behördenintern müssen wir da unsere Systeme überprüfen, müssen dann natürlich auch schauen, wenn wir wissen, wer der Täter ist, wie konnte er sich Zugang verschaffen? Ist es wirklich ein Indoor-Täter? Also kommt er aus der inneren Verwaltung oder ist das jemand, der sich in das System eingehackt hat? Ich denke, das muss man gründlich untersuchen, weil, und damit schließt sich der Kreis zu Ihrer ersten Frage, die Polizei braucht Vertrauen in der Gesellschaft und wir müssen alles unternehmen, dass wir dieses Vertrauen jeden Tag neu rechtfertigen.
Sagt Jörg Radek, Bundespolizeivorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit 100 Tagen wollen sie offiziell keine königliche Hoheiten mehr sein. Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle. Genau vor 100 Tagen haben sie über ihre sozialen Kanäle bekannt gegeben, dass sie keine royalen Pflichten mehr übernehmen werden. Sie wollen finanziell unabhängig sein vom Königshaus oder Königinnenhaus, was ja momentan ist. Und sie wollen ihr eigenes Leben leben, fernab von der königlichen Familie in London. Das hatte gesessen, Anfang des Jahres, ganz großes Ding bei den Royal-Fans. Aber was ist eigentlich aus den Plänen geworden? Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team. Also ein Grund für den Umzug und den Verzicht auf Geld war ja, ein privates, unabhängiges Leben führen zu können. Und da frage ich mich heute, wieso soll uns das denn dann heute interessieren, was diese beiden Privatleute so treiben?
Naja, also so ganz in der Dunkelheit wollen die beiden trotzdem nicht verschwinden. Sie haben ja auch große Projekte geplant, Ideen für die Zukunft und dafür ist die Popularität natürlich wiederum ganz praktisch. Und ich habe heute mit dem Journalisten und Adelsexperten Michael Begasse darüber gesprochen und er sagt aber auch, naja, die kleine Familie, die wäre trotzdem gerne nur für sich.
Das wollen sie privat halten, wollen aber ihre Popularität gleichzeitig benutzen und nutzen, um Gutes zu tun. Das ist natürlich ein Spagat, weil je mehr man von sich preisgibt, je menschlicher, je natürlicher man rüberkommt, desto sympathischer ist man. Deswegen wollen die Leute natürlich auch viel, viel mehr wissen. Also wer diesen privaten Spalt öffnet, muss immer Gefahr laufen, dass die Medien und dass die Öffentlichkeit mehr wissen will.
Ja, und gerade als Adelsfamilie ist es natürlich noch mal mehr schwierig. Und durch ihren Umzug in die USA haben sie jetzt nicht nur die britische Presse, sondern auch noch die amerikanische, die ihnen da auf den Fersen ist.
100 Tage sind vergangen, seit Meghan und Harry offiziell ihre Entscheidung mitgeteilt haben, also die royalen Pflichten hinter sich zu lassen. Was haben die beiden denn in diesen 100 Tagen gemacht?
Naja, die haben sich um ihre Familie gekümmert. Sie haben ja einen kleinen Sohn, Archie, der ist inzwischen über ein Jahr alt. Also man könnte sagen, sie haben sich einfach mal eine Elternzeit zusammengenommen. Denn sonst steht ihr Leben relativ still. Also weil die Corona-Pandemie, die macht jetzt auch nicht vor diesen beiden Halt. Also es gab ein paar Online-Auftritte von beiden, aber erst vor kurzem gab es den ersten öffentlichen Auftritt. Ende Juni waren die beiden bei Homeboy Industries. Das ist eine Organisation in den USA für Gangaussteiger. Und diese Organisation hat auch eine Bäckerei, wo für bedürftige Menschen gebacken wird. Und Meghan und Harry, die haben sich da eine Schürze umgebunden, die Maske aufgesetzt, Handschuhe angezogen und da mitgebacken.
Das hatten sie auch angekündigt, dass sie sich mehr der Charity Work, der Charity Arbeit hingeben möchten. Sogar eine eigene Organisation wollten sie gründen.
Genau, also die beiden waren von Beginn an sehr in der Charity-Arbeit involviert, nur durften sie den alten Namen ihrer Organisation nicht mehr verwenden, erzählt Michael Begasse.
Sie hatten ja eine Charity-Organisation, Sussex Royal, und da hat die Oma, also die Queen, ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Queen sagt, wie ich finde zu Recht, wer kein Royal mehr ist oder wer kein Royal mehr sein möchte, darf auch dieses Adjektiv Royal nicht mehr benutzen. Und deswegen mussten sie eine neue Charity-Organisation gründen oder sogar mehrere. Das Verfahren läuft gerade noch. Da gibt es Gerüchte, wie diese neue Organisation heißen könnte. Aber auch da muss man sagen, da gibt es viele Pläne. Ergebnisse gibt es noch keine.
Ja, und über die Pläne haben Sie aber schon gesprochen. Sie wollen vor allem in Bildung investieren, also in Bildung für Kinder. Weltweit wollen Sie diese zugänglich machen. Dafür planen Sie, eine Produktionsfirma zu gründen, die dann multimediale Bildungsinhalte produzieren soll.
Sie wollten ja auch finanziell unabhängig sein. Eigentlich brauchen sie ja nicht wirklich Geld, ne? Sind ja sehr reich. Aber ist Ihnen das gelungen?
Ja, es war halt auch nicht sonderlich schwierig, wie du schon sagst. Ja. Also Harry hat millionenschwere Fonds von seiner verstorbenen Mutter Diana geerbt. Alles-Experte Michael Begasse spricht von mindestens 25 Millionen Euro. Also das Privatvermögen von Harry ist wahrscheinlich sogar noch größer, weil er bis zuletzt auch Geld von seinem Vater bekommen hat. Und er war ja auch im Militär und hat dort auch Gehalt bezogen. Und Meghan war eine erfolgreiche Schauspielerin und Unternehmerin, bevor sie Harry geheiratet hat. Also in der Serie Suits hat sie wirklich gut verdient, jährlich ca. $400.000. Und hinzu kommen dann noch Werbeverträge, die Einnahmen daraus. Und da schätzt man ihr Vermögen auf ungefähr $5 Millionen. Also zusammen haben die beiden mehrere Millionen Euro oder auch Dollar auf dem Konto. Und damit lässt sich es, glaube ich, eine Weile ganz gut leben.
So, und jetzt die allerwichtigste Frage für mich als Suits-Fan. Gibt es nochmal eine Staffel mit Meghan Markle? Dann doch nochmal? Serie ist ja vorbei.
Wir werden es sehen.
Vielleicht, wenn sie dann doch nochmal Geld braucht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sprache ist was Mächtiges. Ne? Wer gut reden kann, eloquent ist, dem hören wir gerne zu. Sprachen kann überzeugen, kann glücklich machen, aber sie kann natürlich auch genauso verletzen, kann klein machen, kann diskriminieren. Und deswegen checken wir hier auch bei Deutschlandfunk Nova immer wieder unsere Sprache. Wir tauschen uns mit unseren Kollegen und Kolleginnen unserer Schwesterprogramme aus, wie wir aktuelle Ereignisse oder Dinge benennen. Und da geht es nicht nur um PC-Sprache, also politisch korrekte Sprache, sondern so ganz im Allgemeinen. Wie nennen wir etwas? 150 intellektuelle Autorinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, vor allem aus den USA, haben sich gegen zu viel Political Correctness ausgesprochen. Sie haben einen offenen Brief geschrieben, in dem sie davor warnen, dass der freie Austausch von Ideen und Informationen eingeschränkt sei momentan. In der Diskussion um Rassismus, um Gerechtigkeit, Polizeireform, da mangele es an Toleranz. Kritik werde nicht mehr zugelassen, abweichende Meinungen würden herabgesetzt. Schadet zu viel Political Correctness einer offenen Debatte? Oder stellen wir doch mal diese blöde Frage. Können wir heute überhaupt noch das sagen, was wir denken? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas ist dieser Frage nachgegangen.
Die Story, die der Politikwissenschaftler Jascha Munk bei Deutschlandfunk Kultur erzählt hat, die finde ich ganz schön krass. Die handelt von einem Mann, der offenbar dem sehr angeheizten politischen Klima in den USA zum Opfer gefallen ist.
Ich habe eine Reportage gemacht über einen armen Kerl, das ist ein Elektriker, der arbeitet in San Diego, ist selber Latino. Er hat seine Hand aus dem Firmenwagen hängen gehabt und es sah so aus, als würde er das Okay-Zeichen machen. Nun haben ein paar Leute aus blöden Gründen behauptet, das Okay-Zeichen sei mittlerweile ein Zeichen von Rechtsradikalen. Er ist innerhalb von ein paar Tagen von seinem Job gefeuert worden.
Jascha Munk ist Mitunterzeichner des offenen Briefs, in dem Intellektuelle, vor allem aus den USA, beklagen, dass man immer weniger sagen dürfe, ohne Angst vor Repression haben zu müssen. Und das richtet sich explizit an das eigene liberale Lager.
Sie machen sich natürlich darüber Sorgen, dass der Diskurs fundamentalisiert wird, dass also immer mehr mit harten Bandagen gekämpft wird von allen Seiten.
Antje Schrupp ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und hat sich viel damit auseinandergesetzt, was in einer Gesellschaft gesagt werden darf und was nicht.
Und das ist natürlich auch wirklich eine problematische Entwicklung, dass zum Beispiel, wenn in den USA so eine Frage, wie soll ich Masken tragen oder nicht, politisiert wird und wenn sich an so einer Frage die Zugehörigkeit zu einem politischen Lager beweist oder nicht. Das heißt also, wir haben tatsächlich eine problematische Entwicklung dahin, dass inhaltliche Positionen gleich politisiert werden und in Freund-Feind-Lager aufgespalten werden.
Dass der öffentliche Diskurs in einem Land wie den USA immer schärfer wird, immer stärker in Freund-Feind unterscheidet, das sieht Antje Schrupp ebenfalls kritisch. Was sie aber nicht teilt, ist, was in dem offenen Brief der Intellektuellen sonst noch mitschwingt. Nämlich, dass man heute viel weniger sagen dürfe als früher.
Man darf heute sehr viel sagen und wenn man mal nur einen kleinen Blick ins Internet wirft, stellt man fest, dass da ganz viele ganz schreckliche Dinge auch gesagt werden. Was eben Unterschied ist zu früher, dass man heute nichts mehr unwidersprochen sagen darf. Denn da der Diskurs sich so pluralisiert hat, muss man mit allem, was man sagt, eigentlich auch damit rechnen, dass man dafür scharf kritisiert wird. Man kann heute nichts mehr unwidersprochen sagen, selbst dann nicht, wenn man eine ganz prominente Autorin oder ein Universitätsprofessor ist.
Es gab ja schon immer Dinge, die man sagen durfte, konnte und dann welche, die man lieber nicht gesagt hat. Und das ist auch gut so, denn auch in einer freien Gesellschaft, da muss es Grenzen geben, da muss es Sätze geben, die eben nicht toleriert werden. Frauen sind prinzipiell dümmer als Männer. So eine Aussage ist nicht akzeptabel, aber die Grenzen zwischen Sagbarem und Nichtsagbarem, die sind flexibel. Vor 200 Jahren zum Beispiel, da war dieser Satz noch wissenschaftlicher Konsens. Im Unterschied zu früher ist heute aber gar nicht mehr so einfach herauszufinden, wer denn überhaupt bestimmt, was gesagt werden darf und was nicht.
Also vorher war es so, dass es eben mit Autorität ausgestattete Institutionen gab, die bestimmt haben, wo die Grenzen des Diskutablen verlaufen im Diskurs. Universitäten, große Mainstream-Medien, Zeitungen, berühmte Namen, die konnten früher eigentlich relativ sicher sein, dass das, was sie als diskutabel oder als legitimen Diskurs umrissen haben, auch das war, was galt.
Und das ist mittlerweile eben nicht mehr der Fall. Der ganze Prozess hat sich demokratisiert. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass alle Wörter und Sätze und Ansichten, die man in Deutschland sagen darf, in einem Kreis liegen und alle, die man nicht sagen darf, liegen außerhalb dieses Kreises, dann ist ja aktuell die Stimmungslage in der Gesellschaft so, dass der Kreis immer enger wird. Ja, man hat das Gefühl, man darf immer weniger sagen. Antje Schrupp ist aber der Meinung, dass der Kreis in etwa gleich groß geblieben ist, er hat sich nur verschoben. Alte Ansichten sind rausgeflogen, dafür sind neue dazugekommen.
Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Diskussion um Black Lives Matter, also der Auseinandersetzung mit Rassismus in den USA, da werden auf einmal Erfahrungen von schwarzen Menschen hineingeholt in einen Diskurs, die bisher im öffentlichen Diskurs gar nicht sichtbar waren.
Die imaginäre Grenze, die bestimmt, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf, die ist gerade ziemlich in Bewegung. Und das sorgt offenbar dafür, dass Menschen, die früher mehr zu sagen hatten, jetzt das Gefühl bekommen, in ihrer Redefreiheit eingeschränkt zu werden. Dafür werden jetzt aber auch so langsam Gruppen gehört, die vorher kaum eine Stimme hatten. Deren Redefreiheit ist größer geworden. Am Ende ist es also vermutlich eine Frage der Perspektive, ob man heute mehr oder weniger Redefreiheit hat als früher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine fette Klatsche für den US-Präsidenten. Der Supreme Court, also das höchste US-Gericht, hat geurteilt, dass Donald Trump seine Steuerunterlagen rausrücken muss. Ein Staatsanwalt soll die Steuerunterlagen bekommen. Es geht um Akten aus einem Zeitraum von 8 Jahren. Und eigentlich geben US-Präsidenten immer Einblick in ihre Finanzen und die Steuern der vergangenen Jahre. Trump hatte das nicht eingesehen und hat die Unterlagen nie rausgegeben. Spannend werden jetzt die möglichen Verstrickungen von Trump und Russland und einer Pornodarstellerin. Möglicherweise alles abgewickelt über die Deutsche Bank. Es ist kompliziert. Wir fragen nach. Thilo Kössler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington. Was sagen denn heute die Richterinnen und Richter des Supreme Courts?
Ralf, im Grundsatz hat Donald Trump eine schwere Niederlage einstecken müssen heute. Seine Anwälte haben sich ja immer auf die absolute Immunität als Präsident berufen. Der Präsident stehe über dem Gesetz, deshalb müsse er weder seine Steuererklärung vorlegen, noch könne er gezwungen werden, seine finanziellen Verhältnisse offenzulegen. Dem hat das Gericht ganz grundsätzlich widersprochen. Chefrichter John Roberts hat klargestellt, dass jeder Bürger, auch der Präsident, dazu verpflichtet ist, Beweise vorzulegen, wenn sie bei strafrechtlichen Ermittlungen eingefordert werden. Aber es gibt ein großes Aber. Der Supreme Court hat zwar der New Yorker Staatsanwaltschaft damit prinzipiell zugestanden, die Finanzunterlagen ausgehändigt zu bekommen, die Staatsanwaltschaft einsehen will. Das wird aber nicht unmittelbar der Fall sein, denn der Fall wird zur neuen Entscheidung an die unteren Instanzen weiterverwiesen. Das heißt, das kostet Zeit. Im Fall der Anordnung des Kongresses, die Steuerunterlagen und die Kreditverträge mit der Deutschen Bank ausgehändigt zu bekommen, ist der Kongress ebenfalls auf die Bremse getreten. Der Kongress habe bedeutsame Aspekte der Gewaltenteilung nicht in Rechnung gestellt, heißt es zur Begründung. Es muss genauer begründet werden, warum es so wichtig ist, diese Unterlagen einzusehen. Das heißt, in beiden Fällen wurden die Fälle zurückverwiesen an untere Instanzen. Das Verfahren geht weiter, aber es kann dauern, bis man Genaueres über Donald Trumps Finanzen erfährt.
Genau, du sagst, es kostet jetzt erstmal Zeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump vor der Präsidentschaftswahl im November die Unterlagen wirklich rausrücken muss?
Ich glaube, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Donald Trump gewinnt Zeit. In beiden Fällen ist mit neuen Urteilen eigentlich vor der Wahl nicht mehr zu rechnen. Der Kongress wird Zeit brauchen, um in entsprechenden Urteilen die Forderungen des Supreme Court zu erfüllen. Schneller könnte das in New York gehen bei der Staatsanwaltschaft, aber ob die Unterlagen noch vor der Wahl tatsächlich kommen, das halte ich für fraglich.
Gibt es schon Reaktionen heute in den USA?
Ja, zunächst mal von Donald Trump. Der Präsident ist sauer. Er sieht sich als Verlierer. Er sieht, dass er mit seinem Machtanspruch nicht durchgekommen ist. Der Streit geht weiter, twittert er und spricht von politischer Verfolgung. Allen Ernstes, von politischer Verfolgung. Und er sagt, früher hätte der Supreme Court Respekt gezeigt gegenüber den amtierenden Präsidenten. Das gelte leider für seine Präsidentschaft nicht. Übrigens stimmt das nicht. Nixon zum Beispiel wurde zur Herausgabe von Tonbandmitschnitten gezwungen, damals in der Watergate-Affäre. In der rechtlichen Bewertung sind sich Juristen einig, das Prinzip der Gewaltenteilung sei verteidigt worden. Die Juristen Donald Trumps allerdings wollen auch nachlegen. Sie wollen ihre Haltung der absoluten Immunität noch besser begründen in den anstehenden Verfahren. Die Demokraten sagen, die Macht des Präsidenten ist nach dieser Niederlage geschmolzen und die Republikaner behaupten, ungeachtet die Bedeutung dieses Urteils weiterhin, das ganze Verfahren sei politisch motiviert.
Lass uns noch über die Deutsche Bank sprechen. Also die muss diverse Unterlagen jetzt erstmal nicht an den US-Kongress geben. Und jetzt durchatmen in Frankfurt oder was?
Also es gibt eine offizielle Reaktion, da heißt es, die Bank habe immer Respekt vor dem Verfahren gezeigt, sie habe sich immer neutral verhalten, sie werde auf jeden Fall das abschließende Urteil akzeptieren und dann sämtliche Unterlagen liefern. Die Deutsche Bank, Ralf, spielt als Hausbank Donald Trumps eine Schlüsselrolle bei den ganzen Ermittlungen und Versuchen, Licht in die Finanzverhältnisse Donald Trumps zu bekommen. Sie hat Einblick in die Finanzen und verfügt über alle Angaben, die zur Vergabe des Kredits im Wert von 350 Millionen Dollar nötig waren. Da vermuten ja die Demokraten, dass möglicherweise Russen da gebürgt haben. David Enrich von der New York Times, der seit Jahren an Trump und den Beziehungen zur Deutschen Bank recherchiert, hat mir einmal gesagt, die Deutsche Bank ist der Rosetta-Stein zur Aufdeckung der Trump-Finanzen. Mein Eindruck aus Gesprächen mit Bankvertretern in Frankfurt ist, dass die Verhältnisse mit Donald Trump zur schweren Belastung geworden sind für die Bank. Man will dieses Kapitel offenbar so schnell wie möglich zu Ende bringen und lieber heute als morgen alle Unterlagen dem Kongress liefern.
Thilo Kößler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington, über die Entscheidungen des Supreme Court rund um die Steuerunterlagen des US-Präsidenten Donald Trump.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wird vielleicht so ähnlich auch beim LB-Coin sein. Litauen führt die erste von einer Zentralbank des Euroraums herausgegebene digitale Münze ein. Und zwar ist es eine Sammlermünze. Sammlermünzen kennen wir, ne? So eine 10-Euro-Gedenkmünze mit Beethoven drauf oder so. So ähnlich ist das hier auch. Philipp Sandner, Leiter des School Blockchain Centers in der Frankfurt School of Finance and Management. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Günther.
Für alle, die gar nicht in dieser Materie drinstecken. Was ist eine digitale Münze?
Genau, also das Wort digitale Münze ist ein sehr weiter Begriff. Vielleicht fangen wir zunächst mal ganz kurz an, das Thema Kryptowährungen zu erklären. Inzwischen heißt es laut Finanzministerium in Berlin ja Kryptowert. Und damit gemeint ist eben natürlich zunächst mal der Bitcoin, Ethereum und die ganzen anderen Kryptowährungen, die es da draußen gibt. Man muss aber festhalten, dass eigentlich nur die Top 2, die Top 3, die Top 5 so richtig wichtig sind aufgrund der Größe, die sie bis jetzt erlangt haben. Und da handelt es sich letztendlich um die Blockchain-Technologie, die Knappheit erzeugt. Und bei Bitcoin, da könnte man jetzt Stunden drüber sprechen, bei Bitcoin handelt es sich um eine Kryptowährung, die letztendlich von der Architektur so ein bisschen aufgesetzt ist wie Gold, aber eben in einer digitalen Form. Das heißt, es gibt Knappheit wie bei Gold, aber man kann es eben nicht anfassen, weil es eben in Gänze entmaterialisiert ist, das ist so das Schlagwort im Vergleich zu Gold, was man ja eben natürlich anfassen kann.
Die einen, die machen mit Kryptowährungen Daytrading, andere sind Hodler, wie es heißt, also die halten ihre Coins und warten auf neue Höchststände. Was macht man denn mit einer Sammelkryptomünze aus Litauen?
Genau, also bei einer Sammelkryptomünze aus Litauen, wie es jetzt ja eben jetzt ganz neu in den Medien war, handelt es sich letztendlich um eine Sammelmünze, wie man sie auch in Deutschland kennt, von der Bundesbank. Vielleicht hat der ein oder andere so eine Sammelmünze aus Silber oder sowas zu Hause im Tresor. Und was man jetzt in Litauen versucht, ist quasi das nachzubilden, aber eben auf eine elektronische Weise. Das heißt, es geht um die Knappheit einer solchen Münze. Die Ausgabe ist beschränkt, genauso eben auch mit einer anfassbaren Münze von der Bundesbank zum Beispiel. Die Knappheit ist hier zentral. Und die Frage ist natürlich, was man mit einer digitalen Münze machen kann, die man nicht anfassen kann. Und da vielleicht noch ein Satz dazu. Wer vielleicht solche Münzen bei sich zu Hause im Safe oder im Banktresor hat, der weiß oder der hat die Hoffnung, dass die einen gewissen Wert haben oder eben auch behalten werden. Und wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass man dieser anfassbaren Sammelmünze quasi ihre Materialität raubt, dann bleibt letztendlich nur noch die Knappheit da, die ja letztendlich wertentscheidend ist. Und genau das versucht man in Litauen jetzt mal wahrscheinlich in so einem Art Experiment, dass man versucht, eine Sammelmünze zu erstellen, die nur noch digital ist, die man nicht anfassen kann. Und dann fragt man sich ja, was will ich denn mit einer digitalen Münze? Das ist ganz ähnlich wie mit einer Münze, die man in den Tresor legen würde, weil die Münze, die im Tresor liegt, die holt man ja auch nicht raus. Ich mache ja nichts mit der, ich gehe ja nicht damit einkaufen, sondern die liegt im Tresor manchmal 2-3 Jahre, ich schaue die nicht an, die bleibt da einfach liegen und behält ihren Wert. Und genau das versucht man eben jetzt auch digital nachzubilden. Wahrscheinlich sind es ältere Generationen, die sich wirklich da dann vielleicht auch den Kopf schütteln und fragen, was will ich mit digitaler Knappheit? Aber letztendlich ist, glaube ich, schon, dass in Zukunft auch eine elektronische Münze, sofern sie knapp ist und nicht dupliziert werden kann, einen ebenfalls derartigen Wert bekommen oder erreichen kann.
Werden Sie sich den LB-Coin holen oder beziehungsweise das kleine Paket für 99 €, was es dann geben soll?
Also ich glaube, ich würde das nicht machen, einfach deswegen, weil wenn ich jetzt an Anlagemöglichkeiten denke, dann bin ich relativ langweilig und setze zum Beispiel auf ETFs. Ja, da kann wenig falsch gehen. Und ein wichtiger Aspekt eben hier ist, dass der ETF natürlich auch handelbar ist, die digitale Münze in Litauen nicht. Ich glaube, das ist in Litauen vor allem auch ein wichtiges Experiment, um die ganze Technologie mit allem drum und dran kennenzulernen.
Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers über den LB-Coin hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Im Update. Mein Name ist Ralf Günther, das war's von uns. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.